So Leute, es ist heiß hier, es ist schön mit euch wieder zusammen zu sein als Familie. Ich möchte auch nochmal ankündigen für alle unsere Summer Rider, der Early Bird, das heißt also die Anmeldung ist jetzt schon geöffnet und zwar für schlappe 189 Euro. Das kann dann kurz vorher dann nochmal 100 Euro mehr sein, wenn man einen Tag vorher sich anmeldet, solche Leute hatten wir auch, aber wenn du dich jetzt anmeldest, dann bist du günstig dabei. Und ich sage das nicht nur für unsere Jugendlichen. Ich möchte mal mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren geistlichen Vätern und Müttern, die mitgekommen sind. Da ist einmal Becky Landis, da ist einmal Manuela Rosenkranz. Und da ist einmal Rainer von Tottleben, ich weiß nicht, ob er heute hier ist. Und ich möchte euch dreien nochmal ganz, ganz herzlich danken. Was wäre Summer Ride ohne geistliche Väter und Mütter? Und vielleicht sind ja hier auch einige Väter oder sogar Großväter. Wisst ihr was, Summer Ride Team, was ich mir vorgenommen habe? Ich bin ja schon mit euch unterwegs, vor 20 Jahren oder 22 Jahren mit euren Vätern und Müttern unterwegs. Ich habe mir vorgenommen, ich bin sogar noch mit den Enkeln unterwegs. Amen. So, vielleicht sind ja hier einige Väter oder Großväter oder Mütter und Großmütter, die mitfahren wollen, dann meld dich auch jetzt an, denn die Jugendlichen sind heiß, aber wir brauchen euch, auch euch als geistliche Väter und Mütter, denn manchmal brauchen wir auch Unterstützung. Amen. Preis dem Herrn. Amen. Ihr wisst schon, wovon ich spreche, nicht? Gut. Okay, ich möchte gerne ein Wort bringen und ich bete noch kurz mit uns. Vater, ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns begleitest, Vater, durch die Krisen des Lebens, durch die Täler des Lebens, Vater. Und ich danke dir, Herr, auch in den Prüfungen unseres Lebens, auch da, wo Dunkelheit ist in unserem Leben, bist du da und stärkst du uns. Und ich danke dir, dass alle Dinge uns zum Besten dienen sollen durch Christus Jesus. Amen. Vor 3 Wochen haben wir eine Mini-Reihe begonnen. Sie heißt geprüft in der Sommer- oder Sonnenhitze des Lebens. Wir hatten vor 3 Wochen Josef beobachtet, wie er umgegangen ist mit Ablehnung, mit Enttäuschung, mit tiefster Hoffnungslosigkeit mitten im Gefängnis. Wir werden heute einen weiteren Mann Gottes betrachten. Ein Mann, der nicht ohne Fehler ist. Ein Mann, der die Höhen und Tiefen des Lebens mit Gott durchschritten ist. Und ich möchte heute mit euch David betrachten. David ist bekannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein leidenschaftlicher Lobpreiser, ein leidenschaftlicher Anbeter. Und er war jemand, der bekannt dafür war, dass er den Lobpreis, dass er die Erweckung gebracht hat nach Jerusalem, zurück in das Haus des Herrn. Nun, wir sind dankbar, eine Gemeinde zu sein, die Lobpreis liebt. Das weiß ich. Ich weiß, ihr liebt Lobpreis von ganzem Herzen. Und wir sind auch so dankbar für alle Lobpreisteams noch. Heute Christine und ihr Team nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Gebt ihnen auch nochmal einen Applaus. Und es ist super, wenn wir sonntags erhoben werden, wenn wir mit guter Musik, wenn wir mit wirklich einer gesalbten Atmosphäre Gott preisen können. Viel schwieriger ist es, wenn wir in den Krisen unseres Lebens, wenn wir in den Tälern unseres Lebens, da wo es nicht klappt, da wo Krankheit vielleicht kommt, da wo Anfechtung kommt, da ja sogar, wenn wir versagen, Gott zu preisen. Und David war jemand, der nicht nur Gott gepriesen hat, wenn alles gut war, wenn das Lobpreisteam gut aufgestellt war, wenn alles fit war, sondern David war jemand, der gelernt hat, Gott zu danken, selbst in den Tälern seines Lebens. Als ich in Oranienburg meinen Post gemacht habe, meine Werbung für Facebook, da habe ich dann einen Kommentar bekommen und der hat ganz böse geschimpft. Ja, das ist ja immer so mit so eine Sache mit Facebook-Freunden. Ich kenne fast alle meine Facebook-Freunde gar nicht. So ist das, nicht wahr? Ich bin ja nur eine Litfaßsäule für den Herrn bei Facebook. Und dort hat einer sich unheimlich beschwert, wie das denn kommen könnte, dass man selbst dankt, selbst wenn man in dem Unglück seines Lebens ist. Aber ich habe Reisen gemacht, und habe Pastoren kennengelernt, die nichts hatten, noch nicht mal ein Fahrrad, geschweige denn ein Auto. Sie haben große Gemeinden in muslimisch geprägten Städten, sie haben nichts. Sie sind die glücklichsten Menschen der Welt und ich habe noch nie solche dankbaren Menschen gefunden. Und deswegen glaube ich, dass gerade vielleicht auch wir, die wir in einem reichen Land leben, die wir alles haben, dass wir doch etwas lernen können von unseren Brüdern in den Ländern, die nicht so viel haben, auch dankbar zu sein, gerade dann, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, gerade dann, wenn wir in die Täler des Lebens kommen. Und David, ich möchte euch mit in drei Täler nehmen in seinem Leben. David, er entdeckte Lobpreis als etwas, was ihm half, die Täler seines Lebens, die Phasen seines Lebens der Dunkelheit zu durchstehen. Und das erste ist, Lobpreis überwindet die Furcht vor der Herausforderung. Damals, als David noch ein ganz junger Mann war, gab es eine große Herausforderung für das Volk Israel, für den damaligen König Saul. Es war Goliath, es war einer der gefährlichsten und größten Feinde überhaupt. Und Saul und sein Heer, sie konnten ihn nicht überwinden. Hey, wieso eigentlich? Hatte Gott nicht verheißen, kein Mensch, kein Mann wird dir widerstehen. Ich habe alle deine Feinde unter deine Füße getreten, so heißt es im 5. Mose 7, Vers 24. Aber sie konnten ihn nicht überwinden, denn im 1. Samuel 17, 24 heißt es, als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie und fürchteten sie sich sehr. Das heißt also, diese Männer und Saul, sie schauten nicht auf das, was Gott ihnen verheißen hat. Gott hat uns auch etwas verheißen. Gott hat uns seine Kraft, seine Überwindung verheißen in den Problemen unseres Lebens. Aber sie schauten nicht darauf, sie schauten auf diesen Mann. Sie studierten ihn, sie waren fokussiert auf ihn, sie waren fixiert auf ihn. Und auf einmal kamen Furcht und Niedergeschlagenheit auf sie. Ich glaube, dass Sorge und Furcht so etwas Ähnliches ist wie Lobpreis. Sorge und Furcht fixiert uns auf unser Problem, klebt uns an unser Problem. Und auf einmal werden wir definiert durch unser Problem. Ich möchte das jetzt kurz mal demonstrieren. Und dazu brauche ich Micha und Daniel. Ich bin so froh, dass Micha heute da ist. Okay. Pass mal auf. Angenommen, ich mache jetzt mal eine kleine Demonstration. Daniel, du bist größer als Micha. Das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, cool. Nehmen wir hier. Nehmen wir Daniel, er ist dein persönlicher Goliath, Amen. Das heißt, wenn ich auf mein Problem schaue und mich vergleiche mit meinem Problem, dann werde ich immer kleiner. Seht ihr, was ich meine? Und das macht Sorge mit uns. Sorge ist wie Lobpreis. Sorge sagt mir, wer mein Problem ist, wie groß mein Problem ist und sagt mir, wie klein ich bin. Wenn ich aber Lobpreis mache, wenn ich Gott erhebe, dann vergleiche ich die Sorge nicht mehr mit mir, sondern dann, wenn du auf diesen Stuhl mal heute, darfst du das mal heute mit deinen Schuhen auf den Stuhl, okay? Ich erlaube es dir, okay? Dann stelle ich Gott neben meine Sorge und schwupps ist Micha größer als Daniel. Amen. Preis dem Herrn. Das heißt, im Lobpreis erheben wir Gott und wenn deine Sorge dir sagt, wie klein du bist, dann sagen wir unsere Sorge, wie groß unser Gott ist. Amen. Geben wir den beiden einen Applaus. Preis dem Herrn. Und weißt du, etwas passiert noch, wenn wir unsere Sorge fixieren. Wenn wir anfangen, unsere Sorge anzubeten, unser Problem hochzuheben. Wir werden nicht nur niedergeschlagen. 1. Samuel 17, Vers 11. Saul und Israel, sie hörten ihm zu, denn dieser Goliath, er sprach sogar. Ich glaube, dass heute Menschen hier sind in diesem Saal, deine Probleme, sie sprechen zu dir tags und besonders in der Nacht. Das heißt in 1. Samuel 17, 43 bis 44, dass Goliath David verfluchte bei seinen Göttern. Probleme sprechen zu uns. Riesen sprechen zu uns und verfluchen uns. Und Saul hörte das und sie waren niedergeschlagen und sie waren total entmutigt. Und weißt du, was passiert, wenn wir zu lange unserem Problem zuhören? Wir werden Teil des Problems. Wir fangen an, genau dasselbe zu reden, was unsere Probleme über uns sagen. Als nämlich David kam zu Saul und sagte, ich werde diesen unbeschnittenen Philister erschlagen, da sagte Saul zu ihm, du kannst es nicht. Er sagt das in 1. Samuel 17, 33. Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein junger Mann, aber er ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Das heißt, wenn wir unseren Problemen zuhören, wir werden ein Teil des Problems, wir werden sogar Botschafter des Problems und fangen an zu reden, wie unser Problem zu uns redet. Aber David, er war nicht fixiert auf Goliath. David war fixiert auf seinen Gott. Amen. David war total eingenommen von der Verehrung, von dem Lobpreis zu Gott. Er war total begeistert. Er war total hin und weg von seinem mächtigen Gott. Er war durchzogen. Er war absolut absorbiert von der Herrlichkeit Gottes und seiner Verehrung zu ihm. Und so kommt er zu Goliath. Im 1. Samuel 17, 45 bis 47 lesen wir das. Und da heißt es, was David sagt, ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels. Wow! Heute wird der Herr dich mir ausliefern. Die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Die ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Speer oder durch Schwert rettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Amen. Wow! Was hat David gemacht? Er hat hier geistliche Kampfführung getan. Und weißt du, was geistliche Kampfführung ist? Geistliche Kampfführung ist nicht, dass wir dem Problem sagen, wie groß wir sind, wie herrlich wir sind, sondern geistliche Kampfführung bedeutet, dass wir unserem Problem sagen, wie herrlich Gott ist. Amen. Halleluja. So, das war das Erste und das ist das, was unser Kampf ist. Im Psalm 149, Verse 3 bis 8 sagt, das Lobpreis in der Kehle des Volkes Gottes ist ein Schwert in ihrer Hand. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Lobpreis etablieren in unserem Leben. Epheser 3, Vers 10 sagt, dass durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit und Offenbarung Gottes den Mächten und Gewalten der Himmelswelt verkündigt wird. Das ist unsere Aufgabe, Volk Gottes, dass wir sagen den finsteren Mächten, wie groß unser Gott ist. Amen. Preis dem Herrn. 1. Johannes 4, Vers 4, da heißt es, der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Manchmal hören wir so viel, was die Welt sagt. Als wir auch nach Oranienburg kamen, da sagten uns die Leute auch, die Leute bekehren sich hier nicht. Und waren sogar Christen, die das gesagt haben. Und du kannst das nehmen und du kannst das anfangen zu glauben, oder du glaubst, dass der Heilige Geist derselbe ist überall. Nicht nur in Korea, nicht nur in Afrika, sondern auch in Oranienburg. Amen. Weißt du, es ist einfach so, wenn du dich zu viel damit beschäftigst. Ich habe Statistiken gelesen. Allein die neuen Bundesländer. Wenn du allein sie als Statistik nimmst, es ist das atheistischste Land auf der ganzen Welt. Noch schlimmer als Nordkorea, noch schlimmer als China, weil da die Untergrundbewegung der Christen noch stärker ist. Wenn du dort unterwegs bist, du findest nur Atheisten. Aber wir haben gesehen, in allen drei Städten, wir haben, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, in allen drei Städten haben wir circa 50 Atheisten gehabt, die ihr Leben Jesus Christus gegeben haben. Amen. Heißt dem Herrn. Und mir hat sogar ein Atheist, der ist jetzt, ich glaube, im heutigen Datum 10 Tage lang Christ, der hat mir gesagt, er hat mir dreimal gesagt, Pastor Mario, kannst du nicht Pastor sein in Henningsdorf? Henningsdorf braucht solche Pastoren wie du. Ich habe, seitdem ich dich getroffen habe, verstehe ich die Bibel. Amen. Ich sage, ich werde mal mit meiner Gemeinde darüber reden. Preis dem Herrn. So, keine Diskussion heute. Amen. Wir hören das Wort des Herrn. Amen. So, zweiter Punkt. Lobpreis überwindet die Furcht vor der Herausforderung vom Problem. Und zweitens, Lobpreis überwindet den Schmerz und die Enttäuschung. Weißt du, David war ein hingegebener Diener. Er diente Saul, seinem König, von ganzem Herzen. Er war total hingegeben. Und Gott hat ihn mächtig gesegnet. Mit Erfolg. So viel Erfolg, dass die Leute sogar sangen auf der Straße, Saul hat 1000 erschlagen, David hat 10.000 erschlagen. Sie haben das nicht böse gemeint, sie haben einfach gesagt, das sind unsere Helden, die wir verehren. Aber weißt du, Saul war nicht eingenommen von dem Geist des Lobpreises. Er war nicht eingenommen von der Schönheit und der Herrlichkeit Gottes, er war eingenommen von seiner eigenen Herrlichkeit. Und deswegen verglich er sich dauernd mit David. Und er war neidisch auf ihn. Wenn Neid unser Herz vergiftet, ich sage dir, es hat die Kraft, Furcht zu bringen in unser Herz. Und Saul hat sich gefürchtet vor David. Und Saul wurde gequält von diesem finsteren Geist des Neides und diesem finsteren Geist der Furcht. Und er hatte nur noch ein Ziel in seinem Leben, David zu zerstören. Er war mittlerweile sein Schwiegersohn geworden. Und er hat so viel Schmerz gebracht über David. Er hat ihm seine Frau wieder entzogen und jemand anders verheiratet, nur um ihn zu demütigen. Er hat ihn gejagt, er wollte ihn umbringen und jagte ihn durch die Wüsten von Israel. Und ich glaube, wenn jemand Grund gehabt hat, verletzt zu sein und enttäuscht zu sein von Menschen, dann war das David. Aber David hat eine Fähigkeit gehabt, Enttäuschung und Verletzung von Menschen zu verarbeiten. Ich möchte dich eigentlich fragen, wie machen wir Christen das eigentlich? Wie machst du das eigentlich? Wie mache ich das eigentlich? Wir werden regelmäßig von Menschen verletzt, vielleicht sogar durch Christen. Weißt du, wie wir das machen? Wir sind ja so christlich sozialisiert. Die Bibel sagt, wir müssen vergeben. Wenn du nicht vergibst, dann wird dir der Vater im Himmel auch nicht vergeben. Und dann haben wir uns etwas angewöhnt. Wir schlucken unseren Schmerz runter, wir schlucken unseren Ärger runter. Und wir versuchen, so äußerlich nett lächelnde Christen zu sein und mit unserer Maske rumzulaufen. Aber irgendwann, dieser Schmerz, dieser Ärger, den du in deinem Inneren verdrängt hast, das wird zu einer tickenden Zeitbombe. Und ganz egal, welcher Auslöser kommt, irgendwann explodiert das. Und so war es auch in dem Leben von David. David versteckte sich wieder mal vor seinem Schwiegervater in einer Höhle von Israel. Hochaktuell übrigens im Moment. Und Saul ist auf der Suche nach ihm, versucht diese Höhle zu finden. Und Saul muss zufälligerweise mal austreten und geht in eine Höhle, um dort sein Geschäft zu verrichten. Und es ist genau die Höhle, wo David und seine Kameraden sitzen. Und seine Kameraden, das waren nicht so nette Freunde, wie du hast im Samurai-Team oder hier im CLW. Das waren echte Killer. Und sie sahen Saul und sagen, preis dem Herrn. Das war ihr Lobpreis. Das war ihr, der Herr hat deinen Schwiegervater in deine Hand gegeben. Jetzt gibt's Kasala. Das war vom Herrn. Aber David war nicht von diesem Geist. David sagt, ich werde ihn nicht anrühren. Denn niemand rührt den Gesalbten des Herrn an. Was er aber macht, er schleicht sich zu ihm, schneidet eine Ecke von seinem Mantel ab. Und nachdem Saul fertig ist mit seinem Geschäft rausgeht, geht David raus mit dem Zipfel seines Mantels und sagt, schau hier, Saul, ich hätte dich umbringen können. Ich habe dich nicht umgebracht. Das, was du mir angetan hast, das war nicht recht. Der Herr richtet zwischen dir und mir. Wow, das ist Vergebung. Vergebung bedeutet, dass wir unseren Schmerz benennen. Dass wir mit unseren Geschwistern, die uns wehgetan haben, dass wir mit ihnen darüber sprechen. Dass wir unseren Schmerz ausdrücken und nicht wegdrücken. Aber David Er hatte diese Kraft zur Vergebung. Im Psalm 13 lesen wir einen der vielen Trauerpsalmen von David. Trauer und Schmerz auszudrücken ist eine überlebensnotwendige Sache für einen Gläubigen. David schüttet sein Herz aus vor Gott und drückt seinen Schmerz aus. Psalm 13, Vers 4. Und da schüttet er seinen Kummer aus. David war gedemütigt aufgrund des Hochmuts seiner Feinde. Und er betet, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tode entschlafe. Hier sehen wir das Potenzial von Verletzung und tiefer Demütigung, wie es uns in eine tiefe Depression, in den Geist des Todes hineindrängen kann. Aber David, er überwand die Phase der Enttäuschung, die Phase seines Schmerzes, indem er zu Gott kam und anfing, ihn zu danken und zu preisen und sich auf Gott zu fokussieren. Vers 6. Ich aber habe auf die Gnade vertraut, auf die Chesed, auf die Liebe Gottes vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, mitten in der Depression. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Amen. Lobpreis ist die Medizin in jeder Phase der Enttäuschung, in jeder Phase der Verletzung. Einer meiner schönsten Erlebnisse auf dem Summer Ride in Oranienburg war ein Tag, wir hatten es nicht so schön wie ihr, wir hatten keine Fußgängerzone, okay, wir hatten nur eine Skaterbahn mit ziemlich harten Jugendlichen, die ziemlich hart drauf waren. Und dann mussten wir immer rumlaufen im Park, um irgendwelche Leute einzuladen. Und ich war mit zwei Mädchen unterwegs und dann trafen wir Roy. Roy ist 25 Jahre alt. Ich habe mein Standardinterview mit ihm gemacht und zum Schluss gefragt, glauben Sie, dass es einen Gott gibt? Glauben Sie, dass er sich für Ihr Leben interessiert? Und er sagt ganz trocken zu mir, wissen Sie was? Meine Mutter ist gestorben, als ich 3 Jahre alt war. Mein Vater ist gestorben, als ich 3 Jahre alt war. Meine Mutter ist gestorben, als ich 8 Jahre alt war. Ich komme jetzt gerade, 5,5 Wochen ist es her, dass ich meinen Sohn beerdigt habe. Plötzlicher Kindstod in der Wiege. Können Sie mir sagen, wenn es einen Gott geben sollte, warum er so etwas zulassen sollte, warum er so viel Unglück gebracht hat in meinem Leben? Wow. Was sagst du dann? Versuchst du dann Gott zu erklären, warum Gott uns Leid schickt, um uns zu bessern? Oder warum Gott uns Krankheit schickt, um aus uns bessere Menschen zu machen? Das sagst du dann besser nicht. Sondern ich habe einfach gefragt, ob jemals ein Priester, jemals ein Pastor für ihn gebetet hat, dass Gott ihn tröstet. Er sagte, ich kenne überhaupt keinen. Und ich habe ihn gefragt, ob ich das tun dürfte. Und er hat gesagt, ja. Und ich habe gesagt, würden Sie mir Ihre Hand geben? Er war etwas erstaunt. Und er hat mir seine Hand gegeben und wir haben gebetet, dass der Trost Gottes über ihn kam. Und da kam so eine Power. Er war so geflasht vom Heiligen Geist. Und wir fingen an, über den Tod zu sprechen. Ich fing an, darüber zu sprechen, wo Damien ist. Damien, sein kleines Baby. Ich glaube, der war auch nur ein paar Wochen alt. Und dass Damien, dass Jesus jetzt gesagt hat, dass das Reich Gottes der Kinder ist, dass Damien jetzt bei Jesus ist und dass Damien an so einem schönen Ort ist bei Jesus, dass er nie wieder zurückkehren möchte auf diese finstere Welt. Und ich predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus und er war so offen, innerhalb weniger Minuten habe ich ihn gefragt, ob er sein Leben Jesus geben möchte und er hat sein Leben Jesus gegeben dort in diesem Park. Und dann wollte er unbedingt immer mit uns zusammen sein. Also er ist derjenige von Henningsdorf. Ja, er ist 25 Kilometer erstmal zurückgefahren mit seinem Fahrrad. 25 Kilometer. Und dann wollte er unbedingt abends bei unserem Gottesdienst sein. Und 25 Kilometer ist er durch den Starkregen. Wir hatten immer wieder Gewitterstarkregen gehabt dort im Osten. Ich habe gehört, ihr habt es auch nicht besser gehabt als wir. Und er ist total durchnässt gekommen. Sein Bruder hat zu ihm gesagt, ey, du bist jetzt Christ geworden. Das kann ja gar nicht sein. Es gibt keinen Gott. Wenn es Gott gäbe, warum hat er dann den Ersten und Zweiten Weltkrieg zugelassen? Und dann hat Roy zu ihm gesagt, hey, hör mal zu, das war nicht Gott. Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, das war im Willen des Menschen. Wow, wie aus dem Summer Ride Handbuch. Ein Tag Christ oder einen halben Tag Christ. Dann betet er jeden Tag. Was, er hat noch zwei Kinder mit einer anderen Frau, einer ersten Freundin. Die heiraten ja da nicht, das ist ganz anders als bei uns. Und dann weißt du, dann wohnt er in einer Wohnung, keine Möbel drin. Dann fängt er an zu beten für Möbel. Was, er ist gerade zwei Tage Christ, okay? Und er liest jetzt das Neue Testament, er liest jetzt die Bergpredigt und liest über, wie wir beten sollen. Verstehst du? Der macht das, was da drin steht. Ich würde mir das manchmal wünschen über manche Christen, Amen. Dann betet er und dann kommt ihm in den Sinn, hey, guck mal nach bei eBay. Dann steht bei eBay, Küche zu verschenken. Ne? Und da ist normalerweise sofort weg. Da ruft er an, hey, ist die Küche noch da? Ja, ist noch da, hol Dienstag ab. Danke. Dann da drunter, Schrankwand zu verschenken, ruft an, ja, ist noch da, hol auch am Dienstag ab. So lebt er. Dann leidet er darunter, dass er seine ersten Kinder nicht sehen kann. Von der ersten Freundin. Und betet er dafür. Gott, lass mich doch meine Kinder wiedersehen. Ich glaube, am selben oder am nächsten Tag ruft seine Freundin an, die ihm so viel Leid zugefügt hat, die ihn verlassen hat, wo er bitter ist, verstehst du? Und sie ruft ihn an und sagt, hey, hast du nicht Lust, mit deinen Kindern abzuhängen? Echt? Ja, komm zu uns rüber, du darfst sogar in unsere Wohnung kommen, da wo er Hausverbot hatte. Echt? Danke Gott. Er geht zu seiner Freundin. Sie sitzen da zusammen, trinken Kaffee. Sie sagt ihm, hör mal zu, Roy, ich bin rheumakrank geworden. Ich muss 2 Monate in Therapie. Könntest du so lange in unsere Wohnung, das war immer noch ihre gemeinsame Wohnung, er hat immer noch gezahlt, könntest du in unsere gemeinsame Wohnung kommen und auf unsere Kinder aufpassen? Echt jetzt? Dann sagt er ihr, hör mal zu, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ja, was denn? Ich bin Christ geworden. Weißt du, wenn du das da sagst in neuen Bundesländern, bist du irgendwie entweder ein bisschen Alien oder geistesgestört, weißt du? Die hat ihn total ausgelacht, okay? Und dann sagt er, nein, pass auf, ich will was für dich tun. Ich glaube, dass dieser Gott heilen kann. Darf ich für dich beten? Sie ist total durcheinander und lacht ihn aus und so. Ja, wie willst du das jetzt machen? Dauert das 2 Stunden oder was? Dann sagt er, nein, hat schon gelernt, weil gib mir nur deine Hand. 6 Tage Christ, 6 Tage Christ, gib mir deine Hand. Dann sagt sie, was willst du machen mit meiner Hand? Willst du die abreißen oder was? Dann sagt er, gib mir die Hand, allmächtiger Gott, heile meine Freundin mit 6 Tagen Christ. Ich bin total begeistert. Amen. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist. Roy hätte allen Grund gehabt, verbittert zu sein. Gegen Gott, gegen seine Familie. Ach so, mit der Familie, das muss ich euch unbedingt noch erzählen. Weil sein Bruder hat ihn total angemacht und mit deinem Gott und so weiter. Und dann ruft sein Bruder an, ein paar Tage später, kannst du mir mal helfen, schweren Boiler nach unten tragen? Ja, er hat das nicht allein geschafft, der Bruder, kein Problem. Dann haben sie es zusammen auch nicht geschafft. Dann sagt Roy, dann werde ich jetzt dafür beten. Dann sagt der Bruder, ach, dein Gott kann dir sowieso nicht helfen. Dann hat er den Boiler hochgehoben und alleine runtergetragen. Der Bruder steht oben und sagt, ich sag nichts mehr. Dann sagt der Bruder, kannst du mir morgen noch mal helfen beim Umzug? Aber nur, wenn ich beten darf. Dann sagt der Bruder, mach, was du willst. Das ist wirklich fantastisch. Gott hat so viel Gutes getan. Wenn wir anfangen zu beten in dem Tal unserer Verbitterung, in dem Tal unserer Enttäuschung, Gott heilt uns. Lobpreis ist die Medizin in Zeiten der Verbitterung. David überwindet durch Lobpreis die Zeiten seiner unmöglichen Herausforderungen. David überwindet die Zeiten seiner Enttäuschung, seiner Ablehnung. Und das Dritte, David überwindet durch Lobpreis die Zeiten seines Versagens. David, obwohl er der Mann nach dem Herzen Gottes ist, obwohl er so ein mächtiger Held ist, er fällt tief. Er bricht die Ehe mit Bathseba. Er lässt den Mann von Bathseba heimtückisch umbringen. Er wird ein Ehebrecher und ein Mörder. Psalm 51 ist der berühmte Bußpsalm von David. Aber davor versteckt er es. Er versucht es zu verbergen. Er versucht seine Fehler zu verbergen. Es ist typisch Mensch. Es ist das, was Adam und Eva getan haben, als sie gefallen sind, haben sich versteckt vor Gott, als ob man sich vor Gott verstecken könnte. Und David tat das auch und er sagt im Psalm 32, Vers 3, als ich schwieg, zerfielen meine Geweine. David zahlte einen hohen Preis für seine Schuld. Er schwieg, er bekannte seine Sünde nicht und so viel Schmerz, so viel Unheil kam über seine Familie. Zwei seiner Söhne verlor er, seine Tochter wurde vergewaltigt. Wir zahlen einen großen Preis, wenn wir versuchen, selbst für unsere Sünde zu zahlen, zu leiden. Aber irgendwann wird diese Not so groß, dass er sagt, ich kann nicht mit meiner Schuld alleine mehr leben. Ich muss diese Schuld loswerden bei Gott. Und David, er schreibt diesen Bußpsalm, Psalm 51. Und er sagt hier in Vers 3, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Verse 11 und 12, verbürg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Und dann kommt Vers 13, das ist, glaube ich, so der Höhepunkt dieses Bußpsalms. Normalerweise, wenn wir in Schuld fallen, normalerweise, wenn wir versagen, dann wollen wir nicht in Gottes Gegenwart. Wir schämen uns. Da ist so viel Scham. Da ist so viel Verdammnis, wo der Teufel uns belügt. Jetzt hast du versagt. Gott will dich nicht mehr. Aber David, er betet hier, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Stütze mich mit einem willigen Geist. Er tut genau das Gegenteil. In seiner Schuld, in seinem Versagen kommt er mit Lobpreis zu Gott. Und er bittet um den Heiligen Geist. Das ist der Weg heraus aus der Schuld. Gott ist nicht gekommen, um uns zu verklagen, sondern Gott ist gekommen, uns zu retten und zu reinigen. Ich bekam einmal einen Anruf von einem Millionär, mehrfacher Millionär. Da sagte der Pastor, ich habe gehört, Sie beten auch für Kranke. Könnten Sie mich besuchen? Da sagte ich, ja, natürlich, was ist der Fall? Er sagt, mein ganzes Auge und mein ganzes Gehirn ist voller Krebs. Und ich muss nächste Woche zur OP, mein ganzes rechte Auge muss amputiert werden. Ich würde gern, dass Sie kommen und für mich beten. Und ich kam zu ihm, große Villa, schwerer Wagen, toller Sportwagen. Kam hinein in seine Wohnung, so eine Ausstattung hatte ich noch nie gesehen. Aber weiß, ich war nicht beeindruckt davon. Ich bin beeindruckt von Jesus Christus. Amen. Und während ich mir seine Not anhörte, sprach der Heilige Geist zu mir. Und ich habe zu ihm einfach nur gesagt, für welche Schuld in Ihrem Leben leiden Sie? Und er fing an zu heulen. Er fing an zu weinen. Dieser mehrfache Millionär. Und er sagte, er hätte die Ehe gebrochen mit der Frau seines besten Freundes und er kann sich das nicht vergeben. Und ich durfte ihm das Evangelium von Jesus Christus predigen. Ich durfte ihm erzählen, dass Jesus alle unsere Schuld reinigt. Selbst wenn unsere Sünde rot ist wie Blut, er reinigt uns und macht uns weiß wie Schnee. Amen. Und dann haben wir uns da auf seinem mehrfach 1000-Euro-Teppich niedergekniet. Und dann hat er sein Leben Jesus gegeben und dann habe ich gebetet für seine Heilung, weil die Ärzte hatten zu ihm gesagt, sie werden in einigen Wochen sterben. Obwohl wir dieses Auge amputieren, sie werden sterben. Und viele, viele Monate später kommt eine Karte und er sagt, mein Auge wurde amputiert, aber ich habe eine Chemo gemacht und ich habe meinen Krebs überwunden. Ich bin geheilt, ihr Bruder so und so. Und das hat mich so berührt. Es hat mich so berührt, dass wir selbst in der tiefsten Schuld, selbst in der tiefsten Nacht unseres Lebens, dürfen wir zu ihm kommen, zu dem Heiligen, zu dem Reinen, weil er uns so sehr liebt. Wie werden wir rein? Allein durch ihn, allein durch den Heiligen Geist, allein durch Jesus Christus, weil der Heilige hat sein Leben gegeben für uns. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen schließen und ich möchte gerne, dass wir zusammen beten. Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich möchte dir danken für diesen wunderbaren Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Und ich bete besonders für die, die fern von dir sind und die in der Nacht ihres Lebens sind, die vor unlösbaren Herausforderungen stehen, die fast nicht mehr atmen können vor der Schwere der Herausforderung. Ich bete für die, die verletzt sind und abgelehnt. Und ich bete auch für die, die versagt haben und die fern sind von dir, weil sie sich schämen, weil sie unter der Gewalt der Scham sind. Aber Jesus, ich danke dir. Du liebst uns so sehr. Du willst nah bei uns sein. Selbst dann, wenn wir denken, du hast uns verworfen. Aber du hast uns nicht verworfen. Du suchst den Sünder. Du suchst die, die fern sind von dir. Und ich würde jetzt gern fragen, während unsere Augen noch geschlossen sind. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe Gott immer nur so verstanden, als ob er ein Polizist ist, ein himmlischer Polizist, der nur sucht, ob es was Falsches in meinem Leben, um mich zu bestrafen. Aber ich habe heute zum ersten Mal verstanden, dass Gott mich so sehr liebt, dass er Jesus gesandt hat. Und weißt du, Jesus ist gekommen, alle unsere Schuld auf sich zu nehmen. Er ist gestorben für uns. Er hat sein Leben ausgetauscht für deins im Gericht. Und die Bibel sagt, wenn wir Jesus Christus wählen, als unseren Retter, als unseren Herrn, wenn wir an seinen Namen glauben, dann wird uns vergeben und wir werden rein. Und die Tür zum Paradies öffnet sich. Und ich möchte gerne fragen, ob hier jemand ist heute Morgen und sagen möchte, ich möchte heute ganz bewusst das allererste Mal Jesus Christus als meinen Herrn und Retter empfangen. Ich möchte ihm meine Tür des Herzens öffnen. Ich möchte ihn bitten, dass er meinen Schmerz heilt. Und ich möchte ihn bitten, dass er meine Sünde vergibt. Wenn hier jemand ist, dann möchte ich Sie bitten, noch einfach mal ganz kurz Ihre Hand zu heben, als ein Zeichen, dass Sie Jesus aufnehmen möchten in Ihr Herz. Ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Dort sind zwei Menschen. Ist noch jemand da? Dann heben Sie gerade jetzt Ihre Hand. Dort ist noch jemand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie gerade jetzt Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Ich habe die Hand gesehen. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Heute ist der wichtigste Moment vielleicht für Sie in Ihrem ganzen Leben, wo Sie Jesus Christus einladen können in Ihr Herz. Er ist Ihr Retter. Er ist Ihr Herr. Ist noch jemand da, der Jesus einladen möchte in sein Herz? Dann heben Sie gerade jetzt Ihre Hand. Preis dem Herrn. Da möchte ich gern, dass wir als ganze Familie aufstehen mit diesen drei kostbaren Menschen. Und ich würde gern, dass wir zusammen das Gebet der Hingabe sprechen und zusammen laut sagen, lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir voller Freude, voller Glauben. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle dich heute als meinen Herrn, als mein Retter. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Liebe. Dir will ich nachfolgen. Mein Leben lang. In Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Ich habe für die drei gleich noch ein Geschenk. Und ich würde Ihnen das gerne noch überreichen. Aber ich würde gerne jetzt noch ein Gebet sprechen. Und wir schließen noch einmal unsere Augen. Und ich würde gerne noch beten für die Menschen, die sagen, ich habe keinen Grund, Gott zu preisen. Ich habe keinen Grund, Gott zu loben. Weil du weißt nicht, in welchem tiefen Tal ich bin, in welcher tiefen Nacht meines Lebens ich bin. Aber ich glaube, das ist heute die Botschaft an dich. Wenn du heute dich entscheidest, Gott nicht nur zu danken auf den Höhen deines Lebens, nicht nur zu danken, wenn es dir gut geht, sondern wenn du anfängst, ihn zu preisen in den Schwierigkeiten deines Lebens, in den Schmerzen deines Lebens, ja sogar in dem Versagen deines Lebens. Der Heilige Geist wird dich trösten. Der Heilige Geist wird dir Kraft geben, Überwinderkraft. Der Heilige Geist wird dir Vergebung schenken. Und weißt du was? Wer uns hilft zu preisen, wer uns hilft, Jesus zu erheben, das ist der Heilige Geist selbst. Der Heilige Geist ist gekommen, um Jesus zu verherrlichen. Und ich möchte gern für die beten, die sagen, ja, ich bin in einem Tal meines Lebens. Ich bin in Schwierigkeiten meines Lebens. Aber gerade jetzt möchte ich lernen, möchte ich diesen Schritt tun, Gott zu erheben, Gott zu danken, ihm, dem Bösen, in dem ich mich befinde. Die Bibel sagt nicht, dass das Böse von ihm kommt. Wir sollen ihm nicht dafür danken, aber wir sollen ihm darin danken. Das ist ein Unterschied. Und wer das lernen möchte und wer sagen möchte, ich möchte vom Heiligen Geist diese Fähigkeit bekommen, öffne einfach deine Hände an deinem Platz. Da, wo du bist. Da in deinem Tal. Da in deinen Schwierigkeiten. Vater, ich bete gerade jetzt um Kraft, Vater, für alle, Herr, die deine Kraft brauchen, Herr, die vor ihrem Goliath stehen. Vater, ich bete, Herr, dass sie Goliath loslassen, dass sie Goliath hinter sich lassen und dass sie Gott erheben in ihrer Herausforderung. Vater, ich bete für die, Herr, die in Schmerzen sind, die abgelehnt sind in ihrer Ehe, in ihrer Familie, auf dem Arbeitsplatz, sogar in der Gemeinde, Herr. Ich bete, dass sie die loslassen, Herr, die sie verletzt haben. Und anfangen, dich zu preisen, denn du bist unser Tröster. Vater, ich bete für die, die gefallen sind. Ich bete für die versagt haben. Lass dich nicht von deiner Schuld unterbekommen. Lass dich nicht von deiner Schuld absolut absorbieren, sondern lass deine Schuld hinter dir und komm heute zu Jesus. Jesus, er reinigt dich. Jesus, er gibt dir eine neue Chance. Jesus gibt dir ein neues Leben. Ich danke dir gerade jetzt, Herr, dass jede Scham, jede Schuld gebrochen ist in deinem Namen. Und wir wollen dich erheben in Jesu Namen. Lass uns jetzt mal einen Applaus geben und ihn preisen. Lass uns zum Abschluss noch stehen bleiben und lass uns mit dem Lobpreisteam gemeinsam den Herrn preisen. Du sagst, vielleicht geht's mir schlecht. Gerade dann wollen wir ihn preisen und ihn erheben. In Jesu Namen. Amen.